Stell dir mal vor, du bist absolut unangreifbar. Also du hast grenzenlose Ressourcen, völlige Autonomie und eine Machtposition, bei der dir niemand auf der ganzen Welt auch nur im Entferntesten irgendwelche Vorschriften machen kann.
Mhm.
Was tust du mit dieser Macht? Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Standardmodus der Menschheit doch völlig klar. Wir nutzen unsere Privilegien, um unser eigenes Leben so komfortabel und sicher und vorteilhaft für möglich zu gestalten.
Ja, absolut. Man baut quasi Festungen um seine eigene Position herum.
Genau das. Aber in unserer heutigen Analyse tauchen wir tief in ein Quellenmaterial ein, das genau diese grundlegende menschliche Intuition über Macht und Status komplett in die Luft jagt.
Und wir stützen uns dabei auf eine wirklich brillante, sehr dichte Vorlesung von Dr. Matthew S. Harmon. Er nimmt darin einen Text auseinander, der zu den, naja, faszinierendsten Dokumenten der gesamten Antike gehört.
Mhm.
Nämlich einen Abschnitt aus dem Philipperbrief im Neuen Testament, genauer gesagt Kapitel 2. In der Wissenschaft nennt man diesen hochkonzentrierten Textabschnitt auch oft den Christushymnus.
Richtig. Und das Ziel unserer Untersuchung heute ist es nicht einfach nur irgendwie antike Geschichte aufzuwärmen oder trockene theologische Vokabeln zu pauken.
Nee, bloß nicht.
Wir wollen einen Text entschlüsseln, der unsere tiefsten, modernsten Vorstellungen von Macht, Privilegien und Führung komplett in Frage stellt. Denn laut Dr. Harmon geht es hier nicht einfach um einen netten moralischen Appell.
So nach dem Motto, reiß dich zusammen und sei ein bisschen netter?
Genau, einfach ein bisschen Jesus imitieren und gut ist. Nein, es geht um eine radikale Neukalibrierung. Es geht darum, das Fundament zu verstehen, aus dem heraus man überhaupt die Kraft findet, völlig kontraintuitiv zu leben.
Und das ist echt der entscheidende Punkt hier. Diese Quelle wurde damals nicht geschrieben, um so ein unerreichbares Ideal an die Wand zu malen, das wir dann nur ehrfürchtig anstarren.
Mhm, ja.
Sie wurde geschrieben, um in den Lesern, also damals wie heute, eine regelrechte tektonische Verschiebung auszulösen. Aber um das wirklich zu begreifen, müssen wir unsere moderne, demokratisch geprägte Brille mal abnehmen.
Ja, wir müssen in diese Gedankenwelt der Antike eintauchen, ne?
Ganz genau. Eine Welt, die von extremen Hierarchien, von Göttermythen und dem absoluten Recht des Stärkeren dominiert war.
Okay, lasst uns das mal aufdröseln. Der Text startet ja direkt mit einer Aufforderung von Paulus an die Philipper in Vers 5, genau diese Gesinnung, also dieses völlig andere Mindset Christi anzunehmen.
Richtig.
Und um zu erklären, wie das aussieht, wird in Vers 6 sofort die Identität Christi definiert. Da heißt es, er war in der Gestalt Gottes.
Mhm. Und Harmon macht hier sofort klar, dass dieser griechische Begriff, also Morphe, keine holographische Illusion meint oder nur so eine oberflächliche Ähnlichkeit.
Also nicht nur wie Gott aussehen, sondern Gott sein.
Exakt. Die äußere Erscheinung entspricht hier exakt der inneren Realität. Wir sprechen hier über die volle göttliche Identität.
Okay, und dann kommt dieses griechische Worträtsel um den Begriff Hapagmos. Er hielt diese Gleichheit mit Gott nicht wie einen Raub fest.
Ja, und was hierbei faszinierend ist, darüber wird unter Gelehrten oft ziemlich wild debattiert. Übersetzt man das nun als Raub, als etwas, das man festhält, oder als etwas, das man zu seinem Vorteil ausnutzt?
Harmon führt uns da ja ziemlich tief in so eine grammatikalische Debatte, oder?
Speziell um so ein kleines Partizip.
Genau. Viele übersetzen es nämlich kausal. Also sie sagen, weil er in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht fest.
Was ja implizieren würde, dass Göttlichkeit an sich schon immer zutiefst selbstlos ist.
Richtig.
Aber warte mal, wenn ich mich jetzt ins erste Jahrhundert zurückversetze, in eine Welt, die die griechisch-römische Götterwelt als kulturellen Hintergrund hat, dann macht dieses kausale Weil doch überhaupt keinen Sinn, oder?
Überhaupt nicht, nein. Ich meine, die Götter des Olymp, so ein Zeus, die waren doch alles andere als selbstlos. Die waren launisch, hyper-egoistisch und haben ihre Macht exakt dafür genutzt, Menschen zu dominieren.
Ja, die haben sich einfach genommen, was sie wollten.
Genau. Wenn ich heute an jemanden mit absoluter Macht denke, der sich alles nehmen kann, dann denke ich irgendwie an diplomatische Immunität. Stell dir so einen korrupten, modernen Milliardär oder Diplomaten vor, der Parkknöllchen sammelt, Steuern hinterzieht und sich aufführt wie die Axt im Wald.
Einfach, weil ihm niemand was anhaben kann.
Exakt. Einfach, weil er es kann. Die Position wird als absoluter Freifahrtschein zur Ausbeutung gesehen. Macht denn da diese grammatikalische Debatte der Gelehrten echt einen Unterschied?
Einen gewaltigen Unterschied. Das ist ein hervorragender Vergleich von dir. Und genau deshalb favorisieren Dr. Harmon und auch die Mehrheit der modernen Gelehrten hier eine konzessive Übersetzung.
Konzessiv bedeutet?
Es ändert den ganzen philosophischen Unterbau. Es heißt dann nämlich, obwohl er in der Gestalt Gottes war, hat er diese absolute Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt.
Ah, das verändert die Stoßrichtung natürlich komplett. Die ganze Erwartungshaltung der antiken Welt wird hier direkt gegen die Wand gefahren. Man hört Gott und erwartet diesen rücksichtslosen Diplomaten mit Immunität.
Ganz genau.
Aber der Text sagt nein. Obwohl er jeden Grund und jedes Recht gehabt hätte, seine Position rücksichtslos zu genießen, verweigerte er sich diesem Mechanismus der Machtausübung völlig.
Es ist ein absoluter Schockmoment für jeden Zuhörer in der Antike. Und was ich historisch an Harmons Analyse noch so bestechend finde, ist das Zeitfenster.
Mhm.
Paulus schreibt diesen Text oder zitiert diesen vielleicht schon existierenden Hymnus ungefähr um das Jahr 60 bis 62 nach Christus.
Das ist ja keine 30 Jahre nach den Ereignissen um Jesus.
Richtig. Und Paulus baut das nicht als provokante, brandneue These auf, die er seitenlang philosophisch verteidigen müsste. Er nutzt diese hochgradig komplexe Aussage der Gleichstellung mit Gott als etablierte Wahrheit.
Also er geht davon aus, dass seine Leser in Philippi das längst verinnerlicht haben.
Exakt.
Wow, das reißt natürlich diese beliebte These der modernen kritischen Wissenschaft komplett ein. Man hört ja oft, diese ganze Idee der Göttlichkeit Jesu sei so eine späte Legende, ein Mythos, der sich erst Ende des ersten Jahrhunderts entwickelt hat.
Ja, weil die frühen Anhänger ihn angeblich nur für einen klugen Wanderprediger hielten.
Genau. Aber wenn das hier um 60 nach Christus schon absolutes Allgemeingut war, dann muss dieser Glaube an die göttliche Identität praktisch ab Tag 1 existiert haben.
Ganz genau. Diese theologische Überzeugung taucht nicht irgendwie langsam aus dem Nebel der Geschichte auf. Sie ist von Anfang an das absolute Zentrum der frühen Christen.
Wahnsinn.
Und dieses Zentrum führt uns direkt zur Konsequenz dieser Machtverweigerung. Wenn er seine Position also nicht egoistisch für sich selbst ausschlachtete, was war dann die Alternative? Und da spricht der Text von der Kenosis, der Entäußerung.
Er machte sich selbst leer in Vers 7.
Ja.
Und da muss ich echt gestehen, da bin ich beim Lesen der Quelle kurz gestolpert. Wenn wir heute von sich leer machen sprechen, denke ich unweigerlich an Subtraktion.
Wie meinst du das?
Mein Kopf kreiert sofort das Bild von einem König, der seine Krone ablegt, seinen purpurnen Mantel auszieht und den Palast verlässt. Er wandert als Bettler mit Amnesie durch die Straßen, um das Leiden zu spüren. Er hört für diese Zeit quasi auf, der mächtige König zu sein. Er nimmt was weg.
Und mit dieser Intuition bist du absolut in bester Gesellschaft. Denn genau das ist das häufigste theologische Missverständnis, das Harmon in seiner Vorlesung ganz klar korrigiert.
Echt?
Ja, die Metapher des Königs, der seine Attribute an der Garderobe abgibt, führt völlig in die Irre. Kenosis bedeutet hier nicht, dass Christus göttliche Eigenschaften wie Allwissenheit weggeworfen oder subtrahiert hat.
Er hörte also nicht auf, Gott zu sein.
Keine einzige Sekunde. Harmon zeigt, dass der Text diese Entäußerung paradoxerweise durch eine Addition erklärt. Er entleerte sich selbst, indem er die Knechtsgestalt annahm. Er fügt etwas hinzu.
Ah. Er verliert also nicht das Göttliche, sondern er fügt das Menschliche, das Niedrige hinzu. Die Herrlichkeit wird nicht ausgelöscht, sie wird quasi durch die menschliche Natur verhüllt.
Ganz genau so ist es.
Und Harmon betont dabei ja auch extrem stark diesen Begriff der Knechtsgestalt, im Griechischen doulos. Das ist ja nicht einfach ein schlecht bezahlter Angestellter, oder?
Nein, überhaupt nicht. In der römischen Gesellschaft war ein Sklave eine Person ohne jegliche Rechte. Im Grunde war man Eigentum, das absolut unterste Ende der sozialen Nahrungskette.
Krass.
Und Harmon zieht hier eine brillante Verbindung zu Jesaja 53, diesem Lied vom leidenden Gottesknecht. Der Schöpfer des Universums nimmt die Identität des rechtlosesten Wesens der Gesellschaft an. Das ist eine unfassbare Statusumkehrung.
Und das Verrückte ist ja, dieser Abwärtsstrudel stoppt da noch nicht mal.
Nein, es geht noch tiefer.
Es geht in die absolute Dunkelheit. Der Text spricht von einem Gehorsam bis zum Tod. Und dann fügt Paulus in Vers 8 noch diesen extrem drastischen Nachsatz hinzu, ja, bis zum Tod am Kreuz.
Mhm.
Und Harmon nutzt hier eine Analogie, die mir wirklich nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Er sagt, dass wir uns heute kleine goldene Kreuze als Schmuck um den Hals hängen, hätte bei einem Bürger des Römischen Reiches puren Ekel ausgelöst.
Absolut, ja.
Es war ein so bestialisches und tabuisiertes Hinrichtungsinstrument, dass es in der feinen Gesellschaft nicht mal namentlich erwähnt wurde. Hamon vergleicht unser heutiges Schmuckstück damit, als würde man sich heute eine Halskette mit einem miniaturelektrischen Stuhl umhängen.
Ja, das Bild sitzt echt tief. Cicero, der berühmte römische Redner, hat mal gesagt, das bloße Wort Kreuz solle ferngehalten werden vom Körper, von den Augen, den Ohren und den Gedanken eines römischen Bürgers.
Wahnsinn.
Es war das ultimative Symbol der staatlichen Demütigung, reserviert für aufständische Sklaven und die schlimmsten Feinde Roms. Die physische Folter, also das langsame Ersticken bei vollem Bewusstsein, war grauenhaft, aber der Sozialruin war noch viel schlimmer.
Du wurdest buchstäblich aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen.
Ja, zur Schau gestellt und weggeworfen.
Aber das wirft doch eine massive Frage auf. Warum in aller Welt sollte eine frühe christliche Bewegung, die ja intellektuell ernst genommen werden wollte, genau dieses morbide, schambesetzte Symbol zum absoluten Kern ihrer Identität machen?
Es wirkt wie eine PR-Katastrophe.
Total. Für die gebildete römische Elite muss das doch absolut abstoßend geklungen haben. Unser Gott wurde als Sklave hingerichtet. Wer kauft denn so eine Botschaft?
Aus römischer Sicht war das völliger Wahnsinn, ja? Aber warum haben sie es trotzdem getan? Hamon erklärt das sehr fundiert, weil die theologische Tiefe dieses Ereignisses alles andere in den Schatten stellt.
Okay.
Es ging hier nicht um eine tragische Niederlage oder ein politisches Scheitern. Es ging um den Mechanismus der Erlösung. Christus ertrug am Kreuz bewusst die Strafe für die Sünden. Das ist der ultimative Beweis für seinen demütigen Gehorsam.
Mhm.
Und hier wird auch deutlich, warum diese Botschaft gerade bei den Marginalisierten, den Ausgestoßenen des Römischen Reiches, wie ein Lauffeuer einschlug. Der höchste Gott blieb nicht auf dem Olymp, um Blitze zu schleuern. Er stieg hinab in die tiefste, schmerzhafteste Realität menschlicher Existenz.
Ein Abstieg bis auf den absoluten Nullpunkt. Aber die Geschichte endet ja nicht am Kreuz. Nach diesem unvorstellbaren Abstieg reißt der Text das Ruder radikal herum. Ab Vers 9 ändert sich nämlich das Subjekt.
Richtig. Die Dynamik kippt völlig.
Plötzlich ist nicht mehr Christus der Handelnde, der sich entäußert. Ab jetzt handelt Gott. Gott hat ihn hoch erhoben. Und hier wird es wirklich interessant.
Oh ja.
Bei dieser Erhöhung greift Hamon eine Vorstellung an, die auch in meinem Kopf extrem tief verankert war. Ich habe mir diese theologische Bewegung immer wie den Buchstaben V vorgestellt.
Ah, das klassische Abfahrts- und Auffahrtsmodell.
Genau. Jesus startet oben im Himmel an der linken Spitze des V, kommt als Mensch hinab an den tiefsten Punkt, das Kreuz unten in der Spitze, und wird dann wieder auferweckt und fährt auf der rechten Seite des V wieder hoch, exakt auf dieselbe Stufe, auf der er vorher schon war. Zurück zum Status quo.
Ja, das denken die meisten.
Aber Hamon sagt vehement nein. Es ist kein V, es ist ein Häkchen. Ein Checkmark. Kannst du mal erklären, warum er dieses Bild wählt?
Das ist ein fantastisches visuelles Konzept zur Synthese von dem, was hier passiert. Warum ein Häkchen? Weil der Endpunkt der Erhöhung auf der rechten Seite paradoxerweise höher liegt als der Startpunkt auf der linken Seite.
Aber warte, Christus konnte doch nicht noch mehr Gott werden, als er es ohnehin schon in Ewigkeit war, oder?
Genau. In seinem innersten Wesen gab es keine Steigerung. Aber, und das ist das Entscheidende, durch diesen unfassbaren Akt des Gehorsams bis in den Tod wird seine Herrlichkeit nun in einer Dimension offenbart, die vorher einfach nicht sichtbar war.
Ah, verstehe.
Gott verleiht ihm den Namen, der über allen Namen steht. Er kehrt nicht einfach nur als das ewige Wort zurück, er wird als der siegreiche, menschgewordene und gekreuzigte Gottesknecht inthronisiert. Die Offenbarung seiner Identität hat eine völlig neue Qualität erreicht.
Und bei diesem Konzept des Namens schlägt Dr. Hamon ja eine Spurensuche durch die biblische Geschichte vor, die wirklich meisterhaft ist. Er geht ganz zurück zum Buch Genesis, zum Turmbau zu Babel.
Ein perfekter Kontrast.
Was war die Motivation der Menschheit dort in Kapitel 11? Die Menschen bauten diesen gigantischen Turm und sagten wörtlich, lasst uns selbst einen Namen machen. Das war der ultimative Versuch der Selbsterhöhung. Wir definieren unsere eigene Größe aus uns selbst heraus.
Und die Konsequenz dieses hybriden Strebens war ja die Zerstreuung. Die Verwirrung der Sprachen in Babel.
Richtig.
Aber direkt danach, ein Kapitel weiter in Genesis 12, wählt Gott Abraham aus. Und was verspricht er ihm? Er sagt nicht Abraham, arbeite hart und mach dir einen großen Namen. Er sagt, ich werde dir einen großen Namen machen.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Total. Dieser Name, was in der Antike für den ganzen Charakter und die Autorität einer Person stand, wird als Geschenk verliehen, nicht als Trophäe geraubt.
Und das zieht sich bis ins Neue Testament durch. Hamon zeigt auf, wie an Pfingsten das Babelereignis quasi umgekehrt wird. Da ermöglicht der Heilige Geist, dass Menschen aus allen Nationen in verschiedenen Sprachen einen einzigen Namen predigen.
Ja, wunderschön.
Der Name Jesus wird zum verbindenden Element. Er führt die Völker, die sich in Babel durch ihren Stolz getrennt hatten, wieder zusammen. Und in der Offenbarung sehen wir dann, wie alle Nationen gemeinsam diesen einen Namen anbeten.
Es ist die perfekte theologische Symmetrie. Wobei Hamon diese theologische Symmetrie oder, wie er es nennt, theologische Mathematik in den Versen 10 und 11 sogar noch auf die Spitze treibt.
Du meinst diesen berühmten Satz, dass sich im Namen Jesu jedes Knie beugen wird?
Genau. Und dass jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Das ist vielleicht der explosivste Teil des ganzen Textes, wenn man versteht, woher Paulus dieses Zitat hat.
Erzähl mal.
Er zitiert hier direkt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 45. In diesem Abschnitt spricht Jahwe, der Gott Israels. Und er stellt unmissverständlich klar, dass er der einzige wahre Gott ist. Und dass sich eines Tages ausnahmslos jedes Knie nur vor ihm beugen wird.
Okay.
Das war das absolut unangreifbare Fundament des jüdischen Monotheismus. Gott teilt seine Herrlichkeit mit niemandem.
Da muss ich aber mal kurz reingrätschen. Wenn Paulus doch dieser extrem radikale, strenge Monotheist war als ausgebildeter Pharisäer, wie um alles in der Welt kann er dann diesen absolut exklusiven Satz von Jahwe nehmen und ihn völlig ungeniert auf Jesus anwenden?
Ja, das fragt man sich.
Müsste da bei ihm nicht theologische Kurzschlussgefahr herrschen? Das ist doch theologische Mathematik, die nicht aufgeht. Paulus setzt Jesus mit Jahwe gleich. Das ist pure Gotteslästerung für einen Juden damals.
Und das ist genau das Paradoxon, das die Forschung oft irritiert hat. Die Antwort liegt in der massiven Schockwelle der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu zwang diese strikten Monotheisten dazu, ihr Verständnis von Gott extrem zu weiten.
Ohne den Monotheismus aufzugeben.
Exakt. Die theologische Mathematik ist simpel, aber erschütternd. Wenn Jesaja sagt, jedes Knie beugt sich vor Jahwe, und Paulus sagt, jedes Knie beugt sich vor Jesus, dann ist Jesus in die einzigartige Identität Jahwes mit eingeschlossen.
Wahnsinn! Es ist ein brillanter dogmatischer Schachzug. Es bedeutet, dass binitarische Anbetung schon im frühesten Stadium des Christentums da war.
Richtig. Aber Hamon bleibt bei dieser theologischen Faszination ja nicht stehen. Er fügt eine sehr ernste Nuance hinzu. Dass am Ende jeder sich beugen wird, ist nicht für alle eine gute Nachricht.
Nee, absolut nicht.
Hamon arbeitet heraus, dass dieses universelle Beugen zwei völlig unterschiedliche Realitäten beschreibt. Für die Gläubigen, die Christus vertraut haben, wird es eine freudige Anbetung sein.
Und für die anderen?
Für die Feinde, die rebelliert haben, wird es kein freiwilliger Akt sein, sondern eine erzwungene Unterwerfung aus blankem Entsetzen vor dem Gericht. Konfrontiert mit seiner Autorität, wird niemand mehr leugnen können, wer er ist.
Puh. Okay, wir haben jetzt wirklich tief gegraben. Wir haben Göttermythen dekonstruiert, die theologische Mathematik gecheckt und dieses krasse Bild vom Kreuz verstanden.
Ja, da steckt da einiges drin.
Aber theologische Neugierde allein reicht ja nicht aus. Dr. Hamon betont das auch. Also, was bedeutet das alles für dich? Wie beeinflusst dieser Text das echte Leben des Hörers im Alltag?
Er destilliert das auf ein Prinzip. Christus machte sich selbst niedrig, damit Gott ihn hoch erheben konnte. Hamon leitet daraus drei sehr praktische Herausforderungen ab.
Lass uns die mal durchgehen. Die erste betrifft ja direkt das Thema Macht und Privilegien.
Genau. Jeder von uns hat Privilegien. Das muss kein Aufsichtsratsposten sein, das kann Einfluss in der Familie oder finanzielle Stabilität sein. Hamon fordert uns heraus, diese Macht zu nutzen, um zu dienen.
Also nicht, um wie so antike Herrscher oder korrupte moderne Führungskräfte den eigenen Vorteil zu sichern.
Richtig. Wie kann ich meinen Vorteil nutzen, um andere aufzubauen?
Das ist schwer. Und der zweite Punkt trifft echt einen wunden Punkt in unserem modernen Komfort.
Ja, er sagt, wir müssen das Verlangen nach der Rückkehr Christi neu wecken. Wenn unser irdisches Leben zu komfortabel wird, voller Kühlschrank, sicherer Job, dann vergessen wir oft, uns auf diese Rückkehr zu freuen.
Weil der Status quo einfach zu bequem ist.
Genau. Aber ohne diese Vorfreude verlieren wir die Kraft für radikale Selbstlosigkeit im Hier und Jetzt.
Und diese Selbstlosigkeit muss ganz konkret werden. Das ist sein dritter Punkt. Erfordert quasi eine ganz konkrete Tat des selbstlosen, aufopfernden Dienens.
Ja, Zeit, Energie oder Ressourcen für jemand anderen opfern. Und zwar verborgen, ohne Applaus auf Social Media. Einfach die Imitation der Knechtsgestalt im Alltag.
Und das bringt mich zu einem abschließenden, vielleicht etwas provokanten Gedanken für dich als Zuhörer. Wenn wir das alles zusammennehmen, stehen wir vor einem massiven Kontrast.
Mhm.
Wir haben auf der einen Seite den Turmbau zu Babel. Menschen, die versuchen, sich selbst einen Namen zu machen. Und wenn wir ehrlich sind, ist das die Blaupause unserer modernen Social-Media-Kultur.
Absolut, ja. Jeder baut seine eigene kleine Marke auf.
Genau. Wir kuratieren unsere Feeds. Wir wollen Status. Wir wollen, dass unser Name gewichtiger wird. Aber dieser Text behauptet, dass die tiefste Wahrheit des Universums darin besteht, dass wahre Größe durch radikales Sich-Selbst-Entleeren erreicht wird.
Eine krasse Gegenkultur?
Total. Wie stellt das unser tägliches Streben in Frage? Was würde passieren, wenn wir aufhören würden, unseren eigenen Namen jeden Tag so obsessiv zu vergrößern und stattdessen anfangen würden, das Handtuch des Dieners in die Hand zu nehmen? Dorthin zu gehen, wo Menschen echte Hilfe brauchen?
Das ist eine Frage, die man echt mal sacken lassen muss.
Definitiv. Ein schwer zu schluckendes Paradoxon, aber vielleicht die einzige Freiheit, die wirklich trägt. Vielen Dank, dass du uns auf dieser intensiven Reise begleitet hast. Nimm diesen Gedanken mit in deinen Alltag. Bis zur nächsten Analyse.